So, 2018 ist jetzt 2 Wochen alt, das ist gut. Wir gehen also vorwärts, nicht rückwärts, aber das war klar. Okay, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so, dass man sich Anfang des Jahres immer so Ziele steckt. Ja? Man sagt, dass es eine Richtung geben soll für das neue Jahr und dass man irgendwie einen Fahrplan hat, wo man sagt, okay, ey, dieses Jahr, so das bekannteste Beispiel, ne, ist ja so die Raucher, so, ne, die dann immer sagen, so, im neuen Jahr höre ich auf zu rauchen. So, ne, am 31.12. die letzte Kippe, weg damit und dann ist gut, am 1. Januar bin ich frei davon. Und manchmal klappt es, manchmal nicht, so, ne, sind wir mal ehrlich, ja, haben wir mal, man kennt ja solche und solche Geschichten, aber okay, man setzt sich immer irgendwie Ziele und man setzt sich irgendwie etwas, wo man sagt, okay, da möchte ich hin, das möchte ich erreichen, das möchte ich schaffen. Im Radio habe ich neulich mal gehört, dass das total falsch wäre, dass das total falsch wäre, das zu machen, weil das höchste aller Gefühle sei, dass man in den Tag hineinlebt. So, ne? Das sei das höchste aller Gefühle. Und auf der einen Seite verstehe ich diese Argumentation und auf der anderen Seite ist das nicht richtig. Ich sag mal so, in einer Leistungsgesellschaft, in der wir nun mal leben momentan, ist es oft so, dass man mit Zielen irgendwie nicht mehr in seiner Wohlfühlzone ist. Ja? In so einer Leistungsgesellschaft, wo jeder etwas von dir fordert und so, dann denkst du dir so, okay, warum soll ich mir jetzt noch Ziele für mein privates Leben stecken, wenn ich an der Arbeit eh schon zu viel zu tun habe? Wenn schon so viele Leute was von mir erwarten, dann möchte ich nicht noch selber Erwartungen an mich knüpfen. Ja? Und wo keiner was von einem erwartet, das ist so das Beste, was man sich vorstellen kann in unserer Gesellschaft. Nur ist das wieder ein Punkt, wo man in zwei Extremen denkt und nicht in der gesunden Mitte. Und das ist so oft unser Problem als Menschen, dass wir in Extremen denken. Das eine ist, dass wir irgendwie denken, so okay, lieber gar keine Planung mehr, gar keine Ziele mehr im Leben, sondern einfach nur reinleben in den Tag, wie es ja richtig sein soll. Oder ich mache wirklich alles minutiös, so fast pedantisch, genau, einfach nur so, dass wirklich mein ganzer Tag so strukturiert ist bis zum geht nicht mehr. Ich habe einen guten Freund von mir, der liebt Strukturen und er hat gesagt, dass in seinem Terminkalender nicht drinsteht, wenn er auf Toilette geht, ist alles so, ne? Also ansonsten steht da alles drin, so, ne? Aber er blüht da drin auf, so, das ist halt sein, ne? Das gibt es halt auch, so, ne? Aber das, so viele Leute kenne ich da jetzt auch nicht, aber das finde ich schon immer sehr, sehr witzig, das zu lesen, zu hören von ihm und er coacht mich auch in Struktur, weil ich bin so ein Freigeist, ne? Ich bin so einer, Strukturen muss ich mir aneignen, muss ich mir irgendwie versuchen zu prägen und zu lernen. Ich vergesse so viel, aber okay, das ist halt Typsache. Ohne Ziele bleiben wir aber auf der Strecke. Ein Mensch, der keine Ziele mehr hat, geht ein. Ein Mensch, der nicht außerhalb von Zielen denken kann, ist genauso arm dran. Denn das führt zu einer Überarbeitung und einem Verzweifeln an das, dass man nicht alles erreicht, was man sich vielleicht vorgenommen hat. Also die Mitte macht's. Die Mitte macht's auch hier. Im Glauben ist es umso wichtiger, dass wir ein Ziel verfolgen. So, lass uns mal jetzt total fromm sein und die richtigste Antwort geben, die wir als Christen geben können. Ja, Jesus ist das Ziel. So, ne? Jesus ist das Ziel. Und irgendwie stimmt das und das ist auch richtig so, aber es ist auch ziemlich leicht. Ne? Nun will ich aber sagen, dass Jesus unser Hauptziel ist, aber was bedeutet es in deinem und in meinem Leben, dass Jesus unser Ziel ist? Was bedeutet das für dich und für mich, wenn wir sagen, Jesus ist mein Ziel? Wenn wir sagen, okay, das, was Jesus von mir will, das will ich auch. Im Glauben geht es darum, dass wir stark werden und erkennen, wer wir sind und was unsere Bedeutung ist für die Menschen um uns herum. Wir sind zu einem Zweck erschaffen worden. Es gibt eine Bedeutung für dein und für mein Leben. Es gibt keinen Menschen auf diesem Planeten, wo Gott nicht gesagt hat, ich habe einen Plan für dich. Ich habe eine Richtung für dich. Ich habe ich habe etwas auf dem Herzen für dich, was du tun sollst und wofür ich dich extra erschaffen habe. Da wo dein Platz ist. Es gibt keinen Menschen, bei dem das nicht zutrifft. Wir sind nicht ohne Zweck erschaffen. Das kannst du dir noch so sehr einreden, denn die Leute, die meistens denken, dass sie es nicht sind, die reden sich das selbst ein. Sie sagen sich, ich habe keine Bedeutung in dieser Gesellschaft. Da gibt es viel zu viele Menschen, von denen das denken. Viel zu viele Menschen. Und es ist so wichtig, dass ihr erkennt, sie haben eine Bedeutung. Sie sind wichtig. Sie sind wichtig. Und ja, wir sind zu einem bestimmten Zweck erschaffen. Wir stehen an dieser Weiche des neuen Jahres und treffen Entscheidungen. Letzte Woche habe ich gefragt in meiner Predigt, welche Rolle Jesus in deinen Planungen für dieses Jahr spielt. Und ich möchte in dieses Thema heute tiefer einsteigen und darauf eingehen, dass dieses Jahr ein Jahr des Glaubens für dich sein kann, ein Jahr des Segens für dich sein kann. Und jetzt fragst du dich, warum ich sage kann, ja, weil niemand dich ändern kann, außer du selbst, mit Gottes Hilfe natürlich. Wenn du keine Schritte gehst, ja, Gott motiviert dich, Gott fordert dich heraus, aber wenn wir keine Schritte gehen, wird sich nichts ändern. Das ist so. Bleibst du stehen, wird Gott nicht aufhören, dich zu motivieren. Sei dir dessen auch bewusst. Aber wachsen werden wir nur, wenn wir gehen. Wir werden nur im Glauben wachsen, wenn wir gehen, wenn wir losgehen und wenn wir das tun, was er uns sagt. Wir können so sehr beten darum, Gott, zeig uns deine Pläne. Und wenn er es uns zeigt und wir uns nicht bewegen, dann kann er seine Pläne haben. Aber wir bewegen uns ja nicht. Also das muss Hand in Hand gehen. Ja? Okay. Ich möchte dir die allererste Frage heute stellen, und zwar, wie viel Glauben brauchst du, um den Unterschied zu machen? So, jetzt ne, nicht in Gramm oder Kilozahl, sondern das geht hier jetzt ne, wirklich um eine Herzenssache hier. Und ich möchte dir auch die allererste Bibelstelle an diesem Tag heute sagen, in Matthäus 17, die Verse 20 bis 21. Und wir kennen diese Stelle. Wenn da steht etwas über die Menge eines Glaubens. Ja? Ich lese mal vor. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich weg von hier dorthin. Und er wird sich hinwegheben und nichts wird euch unmöglich sein. Matthäus 17, Vers 20 bis 21. Dieses Beispiel kennen wir. Das verwendet Jesus das Senfkorn, welches so klein ist, aber so eine große Auswirkung hat. Würde ich hier vorne ein Senfkorn in der Hand halten, ihr hättet eure Mühe, es zu sehen von eurem Platz. Es ist wirklich ganz, ganz klein. So, ja? Ganz, ganz mini. Du magst 1000 Predigten über dieses Thema gehört haben und ich bitte dich, schalte nicht ab. Ja, ich weiß, dieses Thema, das kennen wir und das sind so Bibelstellen, die hört man immer wieder in seinem Leben, aber schalte nicht ab, sondern bleib dran. Sie soll uns sagen, dieses Beispiel soll uns sagen, dass mehr geht als das, was du jetzt gerade siehst. Wenn wir uns den Zusammenhang dieses Verses anschauen, also den Kontext mal anschauen, dann sehen wir, da wird uns bewusst, dass eigentlich die Jünger hier eine Standpauke bekommen von Jesus. Ja, sie haben gerade versucht, für einen Jungen zu beten, der krank war. Und sie haben versucht, für ihn zu beten und es ist nichts passiert. So, nichts passiert. Und dann kommt Jesus und sagt, wie lange soll ich noch bei euch bleiben? Und dann kommt dieses Beispiel mit den Senfkorn. Es ist interessant, oder? So dieser Gedanke, so, wie lange soll ich noch bei euch bleiben? So, ne? Also das ist echt so diese Frage, die ihn da beschäftigt hat. Als allererstes, genau, dieses, wie lange muss ich denn bei euch sein? Für uns heute würde das bedeuten, hast du es denn noch immer nicht kapiert? Hast du es denn immer noch nicht kapiert, was der Glauben bewirken kann? Wenn du verstehst, was Glauben ist in deinem Leben. Okay, dann kommt dieses Bild mit den Senfkorn und uns wird bewusst, wenn wir nur Glauben hätten wie ein Senfkorn, dann könnten wir die Naturgesetze außer Kraft setzen. Ja, das ist ja so das Beispiel, was hier gesagt wird. Ein Berg wird hochgehoben und ins Meer geworfen, sozusagen. Also entgegen aller Logik und Physik und so weiter und so fort, das begreifen wir nicht. Das heißt also, unser Glaubensleben könnte sogar vielleicht ein bisschen abgehen, wenn es ein bisschen kleiner wäre als ein Senfkorn. So, also wir merken diese Frage, die ich am Anfang gestellt habe, wie viel Glauben brauchst du, um den Unterschied in unserer Gesellschaft zu machen? Du brauchst nicht viel Glauben, aber du brauchst den Glauben an ihn. Und das ist alles, was du brauchst. Und er sagt dir, was möglich ist. Er zeigt dir die Richtung an. Er sagt dir, was zu tun ist. Das ist so, es ist so einfach und doch machen wir es uns so kompliziert. Weil wir vielleicht nicht losgehen wollen. Weil wir vielleicht nicht den Mut haben, aus unserer Komfortzone auszubrechen.
Hätten wir Glaube, der vielleicht etwas weniger ist als ein Senfkorn, würden wir Krankenheilungen, Totenauferstehungen, Bekehrungen und anderes sehen können. Ja, also ich bleibe mal in diesem Bild einfach mal, ja, in diesem Bild, was Jesus hier verwendet hat. Jesus bricht das runter und sagt, dass es wirklich nicht viel braucht, um zu sehen, dass er wirkt und dass er auch durch dich wirken will. Es braucht nicht viel dafür. So, das größte Problem bei uns Christen ist, dass wir uns vergleichen. Das ist das größte Problem bei uns. Sage ich ganz ehrlich, du kannst mit Gott super unterwegs sein. Das ist genial, wirklich. Du hast ein Glaubensleben vielleicht schon über Jahre etabliert. Du liest deine Bibel, du wächst im Wort Gottes und alles drum und dran. Aber wenn dieses blöde Vergleichsdenken nicht wäre, vielleicht würdest du ja dann auch deinen Platz finden, den du gerade noch suchst. Weil es passiert oftmals so unbewusst. Vielleicht ist uns das auch gar nicht bewusst, dass wir uns vergleichen. Ja? Aber wir finden Entschuldigungen, die erklären, warum wir vielleicht nicht so viel erleben. Ich nehme einfach nur so dieses Paradebeispiel einfach wieder raus. Also ich finde, das beschreibt es einfach so gut, weil wir ihn alle kennen. Reinhard Bonke erlebt das und das. Und ich bin kein Reinhard Bonke, deswegen kann ich das und das nicht erleben. So, wir kennen, also ne, wer ihn kennt so, das ist ein richtig krasser Prediger, der ist in Afrika viel unterwegs und führt massig Menschen zu Jesus und erlebt Wunder um Wunder. Und das ist so ein Satz, vielleicht stimmt's ja sogar, aber du kannst auch diese Sachen erleben. Also stimmst du zum Teil. So, du hast vielleicht nicht dasselbe Maß, dieselbe Berufung, dieselben Auftrag wie dieser Mann, aber du hast auf jeden Fall dieselbe Kraft in dir, weil Jesus auch in dir lebt. Und das ist ein Unterschied, dass wir fangen an, uns zu vergleichen. Und dann fangen wir an zu sagen, okay, wenn ich für jemanden bete, dann wird er vielleicht nicht gesund. Oder wenn ich mit jemandem rede über den Glauben, dann bekehrt er sich nicht. Aber das passiert ja bei Reinhard Bonke, weil Reinhard Bonke ja er ist. So, aber ganz ehrlich, Vergleichsdenken wird deine eigene Berufung, deinen eigenen Platz immer als etwas Schwächeres wirken lassen. So, und das bringt dich eigentlich weg von dem, was Gott für dich hat. Gott möchte dich hineinführen in deine Bestimmung, in deinen Platz, wo du hingehörst. Da, wo er sagt, dort sehe ich dich, an diesem Ort, dort sollst du für mich dienen. Und es ist egal, was andere Leute in diesem Fall erleben. Wir können das feiern, wir dürfen das ehren und wir dürfen das hochheben und sagen, super Gott, was du dort tust. Aber deswegen sind wir jetzt nicht ein Christ Klasse B oder was auch immer. So, wir haben kein Kastensystem. Es gibt's nicht. So, nun nutzen wir diese Aussage als Entschuldigung und so, ja. Es kommt doch nicht darauf an. Es geht nicht darum, punktuell dieselben Sachen zu erleben, aber es geht darum, dass du in deinem Platz bist und erlebst, dass Gott durch dich wirkt. Und manchmal nutzen wir auch unser Alter als Ausrede. Sind wir mal ehrlich. So, ne? Die Älteren sagen, die anderen sind jung, die können das ruhig machen. Und die Jüngeren sagen, ich bin noch nicht so erfahren, also muss ich erst noch lernen. So, ne? Und letzten Endes, was passiert? So, ne? Letzten Endes haben wir wieder unsere Gründe gefunden, warum wir nicht aktiv werden, warum wir nicht losgehen. Okay, auch Sätze, die uns vielleicht bekannt vorkommen. Es gibt noch viele mehr. Ich gebe dir heute eine Hausaufgabe. So, ja? Und ich werde sie nicht kontrollieren, denn du musst für dich entscheiden, es zu wollen oder nicht zu wollen. Überlege dir, was du glaubst. Wenn du von Wundern liest oder von anderen Glaubensthemen, stelle dir die Frage, gibt es wirklich, und das ist ganz, ganz etwas, wo wir forschen dürfen in unserem Herzen, gibt es wirklich ein Hindernis in meinem Leben, warum ich das nicht erlebe? Gibt es wirklich einen Grund, warum Jesus sagt, dass wir alle das erleben werden, aber bei mir trifft es nicht zu? Gibt es dafür wirklich einen Grund? Bist du so besonders, dass Gott dich aussortiert hat? Ich glaube nicht. Ja? Finde deinen Platz, aber lies lies diese Bibelstellen nicht einfach schnell rüber und sag dir so, okay, wäre ja schön, wenn das funktionieren würde, sondern gehe es im Glauben an und bitte Gott, dass er dich mit solchen Erlebnissen segnet. So, nur weil du Heilungen erlebt hast, heißt es noch nicht, dass du zum Heilungsdienst berufen bist. Nur weil du ein prophetisches Wort bekommen hast, heißt es noch lange nicht, dass du ein Prophet werden musst. Aber die Sachen sind mögliche Sachen und die kannst du gut verwenden in dem Bereich, wo Gott dich gebrauchen will. Egal wie alt oder jung oder was auch immer du bist. So, denn der steht drüber, über dein Leben steht, hat Gott geschrieben, ich will dich gebrauchen. Deswegen habe ich dich erschaffen und vieles mehr. So, ne? Aber das ist so. Also, es braucht nicht viel Glauben, um viel zu erleben. Was es braucht, ist eine Sehnsucht nach mehr von Gott in deinem und in meinem Leben. Das braucht es. Es braucht diesen Austausch mit Gott, dieses Hören auf seine Stimme und ihm zu glauben, was er sagt. Es bedeutet auch ein Verständnis darüber, zu wissen, wer du bist in ihm. Und ich möchte da ein bisschen ganz besonders darauf eingehen, denn du musst dir bewusst machen, dass ab dem Tag, wo du Ja zu Jesus gesagt hast, an diesem Tag ist ein neues Leben losgegangen. An diesem Tag ist etwas ganz Neues in deinem Leben passiert. Denn ich nenne es immer einen Herrschaftswechsel. Denn es ist genau passiert. Du hast gesagt, okay, Paulus sagt es so zum Beispiel, also darauf will ich jetzt nicht tiefer eingehen und ich habe das auch nicht aufgeschrieben, wo es steht, aber Paulus sagt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, sagt er zum Beispiel. Ja? Aber was zählt für dich ist, in dem Moment, wo du Ja zu Jesus gesagt hast, bist du ein Repräsentant von ihm geworden. Paulus sagt es, genau, hat er ja schon gesagt, du bist ein Repräsentant. Ich möchte mit euch folgende Bibelstelle anschauen, nämlich in 2. Korinther 5, Vers 20, was da steht. Da steht nämlich, so sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. So, ich möchte kurz auf diesen ersten Teil ein. So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt. Ja, Paulus sagt es an diesem Punkt. So, und indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Gesandte an Christi Stadt. Wir tragen seine Botschaft in uns. Und leben es anderen Menschen vor, was es heißt, mit Gott unterwegs zu sein. Wenn wir sagen, dass wir Gesandte sind an Christi Stadt, bedeutet das, dass er natürlich auch unser Vorbild ist, denn wir repräsentieren ihn ja schließlich in dieser Welt. Das heißt, wir wollen, dass das, was er lehrt, wie er gelebt hat, was er uns vorgelebt hat, wollen wir in unserem Leben sichtbar ebenfalls leben. So, das ist es halt so. Es gelingt uns mal mehr und mal weniger und so weiter. Ne? Das ist halt immer so diese Reise, auf der wir uns gerade befinden. Aber er ist unser Vorbild und er sagt, wo es lang geht. Paulus nennt hier auch ein Beispiel in diesem Zusammenhang. Lasst euch versöhnen mit Gott. Wie sollen sich Menschen für Jesus entscheiden, wenn wir nicht von Jesus erzählen? Ganz einfache Kiste. So, ja. Also, das ist das Evangelium. Gottes Seite steht und erwartet auf eine Antwort von uns. So, wenn es heißt, okay, Jesus sagt auch an einer Stelle im Johannesevangelium, sagt er es auch, ich sende euch so, wie der Vater mich gesendet hat. Wir sind Gesandte an Christi Stadt. Gesandte an Christi Stadt. Dein Leben kann nicht mehr dasselbe sein, wenn du Jesus in deinem Leben hast. Es geht nicht. Dein Leben wird sich verändern, je mehr du mit ihm unterwegs bist. Dein Denken und dein Handeln verändern sich und deine Möglichkeiten bekommen neue Grenzen gesetzt. Warum in aller Welt verstehen das so wenige Christen? Warum in aller Welt brauchen wir immer wieder solche Predigten wie heute? Und ich rede hier auch zu mir, ich will nicht sagen, dass ich es voll ergriffen hätte. Aber warum in aller Welt fangen wir nicht einfach an, daran zu glauben, was Jesus über unser Leben ausgesprochen hat? Warum müssen wir immer wieder neu daran erinnert werden? Okay, ich will euch und mich nicht ärgern, ja, aber was ich will ist, dass wir herausgefordert werden, aus unseren Alltäglichen auszubrechen und in eine neue Kraftdimension reinzukommen. Bei Gott gibt es keine Grenzen, es ist einfach so. Bei ihm gibt es kein, bis hierhin ist es möglich, mehr kannst du nicht erreichen, das gibt es nicht, weil es heißt, dass er unausschöpflich ist. Okay. Okay, Jesus hat mehrere Eigenschaften, von denen wir lernen können, unseren Glauben zu stärken und ihm ähnlicher zu werden und die Kraft Gottes zu erleben. Und ich möchte hier auf ein paar Punkte eingehen. Einfach nur, dass wir sehen, okay, wenn Jesus unser Vorbild ist, dann wollen wir auch darauf schauen, wie hat er gelebt? Wie hat er das uns vorgelebt? Wir fangen an mit dem Ersten. Ich habe festgestellt, dass es wichtig ist, zu wissen, wer man ist. Es ist wichtig. Jesus wusste, wessen Sohn er ist und das schon sehr früh. Ja? Jesus, als er 12 Jahre alt war, war er mit seinen Eltern in Jerusalem. Und als er mit ihnen in Jerusalem war und es dann hieß, okay, wir gehen jetzt zurück, wir gehen jetzt nach Hause, dann ist Jesus in Jerusalem geblieben mit 12 Jahren und seine Eltern haben irgendwie 3 Tage nicht mitgekriegt, dass er nicht mehr da ist und stellen dann fest, oh je, unser Sohn ist nicht da und wir dachten, der hängt noch mit seinen Kumpels da rum und sowas, ne, mit seinen gleichaltrigen Leuten, mit denen wir zurückgezogen sind, aber er war nicht mehr da und ich bin jetzt noch kein Vater, aber ich kann mir vorstellen, so nur wenn ich mitbekomme, dass irgendwelche Eltern ihre Kinder suchen, muss ich ganz ehrlich sagen, da geht es mir auch durch. So, ne? Und wie hart muss es für Eltern sein, zu merken, unser Sohn ist weg? So, und wir dachten, er wäre da. Und wer weiß, wie lange er schon weg ist. Ist er jetzt schon die ganzen 3 Tage weg oder was auch immer? So, und dann finden sie ihn eines Tages im Tempel. Und seine Antwort an seine Eltern, die fragen, warum er denn nicht bei ihnen gewesen sei. Ja, also man muss ja sehen, okay, das ist schon hart. Man ist natürlich auf der einen Seite ist man froh, ihn wiedergefunden zu haben. Auf der anderen Seite ist man, denkt man sich, du Bengel. So, ne? Warum bist du überhaupt abgehauen und so. Ne? Aber okay, das ist so diese Ambivalenz da natürlich. Aber seine Antwort an seine Eltern ist auch sehr erstaunlich. Und es zeigt eines, er weiß, wer er ist. Nämlich, er sagt, ich muss in dem sein, was meines Vaters ist. Er wusste, wer er war und was seine Aufgabe war. Er wusste, dass er der Sohn Gottes ist. Das wusste er. Davon können wir lernen. Bist du dir bewusst, dass du ein Kind Gottes bist? Bist du dir bewusst, was das bedeutet für dein Leben? Wer bist du? Ja, das ist eine Frage. Stell dir die mal und beantworte sie dir anhand der Bibel. Das ist das Beste, was du tun kannst. Denn dann wirst du feststellen, dass du ein Kind Gottes bist und dass du heilig und gerecht gesprochen bist durch ihn. Das steht da nämlich. Aber du selbst. Okay, zweitens, was wir lernen können von Jesus, wissen, wer Gott ist. Das ist nämlich genauso wichtig. Wir wissen erst wissen, wer wir sind und wissen, wer Gott ist. Das zweite, was wir lernen, ist zu wissen, wer Gott ist. Sein Vater, er wusste, wer Gott ist und er wusste auch, wozu Gott fähig ist und er wusste, dass Gott ihn leiten wird. Er wusste, dass Gott ihn von allen Seiten umgibt. Er wusste es. Ja? Das dritte, Beziehung zum Vaterleben. Zu wissen, wer Gott ist, bedeutet auch Beziehung zu ihm zu leben, weil letzten Endes kannst du ihn nur kennenlernen, wenn du Zeit mit ihm verbringst. Jesus kannte die Gesetze und die Schriften der Propheten, er war verwurzelt darin und wenn er diente, nahm er sich immer auch Zeit, um sich zurückzuziehen, um Zeit mit dem Vater zu verbringen. Das lesen wir, er zog sich einsam auf einen Berg zurück und betete. Ganz oft sehen wir das. Dann sehen wir noch weiter, was wir von ihm lernen dürfen, Gottes Willen über unseren eigenen zu stellen. Indem er Gott kannte, seinen Vater kannte, wusste er auch, dass Gott gut ist und keine Fehler macht. Und das ist, braucht eine gewisse Erkenntnis von ihm, um das zu verstehen. Er wusste, dass er seinen Willen dem Gottes unterordnen muss. Ein ganz krasses Beispiel in diesem Fall ist im Garten Gethsemane, wo er wortwörtlich sagt, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Er tat außerdem nur das, was er den Vater tun sah. So, jetzt gibt er die Blätter. Das ist halt auch ein wichtiger Punkt. Jesus tat nur das, was er den Vater hat tun sehen. Ja, ist ganz wichtig. So, er wusste, sein Wille ist dem Gottes untergeordnet. Und das Letzte, was wir lernen dürfen von ihm, und ich denke, das sind nur 5 Sachen von vielen, das ist mir wieder bewusst, ja, raus aus der Komfortzone. Weil er in einer Beziehung zu seinem Vater lebte und tatsächlich auch das lebte, dass Gottes Wille über seinen eigenen Willen stand, ging er immer wieder raus aus der Komfortzone. Wie oft liest man, dass die Pharisäer suchten, ihn umzubringen? Nach Gelegenheiten suchen. An einem Punkt lesen wir sogar davon, dass Jesus an den Rand einer Klippe geführt wird und Jesus total souverän wieder durchgeht. So, ganz, ganz interessanter Fakt dabei ist, Menschen konnten nicht entscheiden, wann er stirbt, sondern Jesus hat sich entschieden, für uns zu sterben. Das muss uns bewusst werden. Okay, also die religiösen Leiter dieser Zeit wollten ihn umbringen. Und ganz ehrlich, wenn Leute dich umbringen wollen, heißt das, du warst mindestens einmal aus deiner Komfortzone raus. So, ne? Vielleicht bei den falschen Leuten in diesem Fall, aber in diesem Fall war es auch richtig, weil es war ja Jesus, der es gemacht hat und der hatte eine Botschaft und er hatte einen Auftrag und war in dem, was Gott von ihm wollte. Ja? So, wir leben in Freiheit und befinden uns trotzdem sehr, sehr gerne in unserer Komfortzone. Wir müssen nicht um unser Leben fürchten, jedenfalls nicht immer. Und trotzdem befinden wir uns so oft in unserer Komfortzone und wir bewegen uns nicht daraus. Wir bewegen uns nicht daraus. Wir können also von Jesus lernen in diesen Punkten. Wir sind ja anstatt seiner gesandt. Anstatt heißt nicht, dass Jesus ersetzt wird, sondern dass Jesus durch uns zu Menschen sprechen will. Ich möchte dich ermutigen zu verstehen, dass es nicht normal ist, nichts mit Gott zu erleben. Es ist nicht normal. Und das ist wichtig, dass wir uns das auf unser Herz schreiben. Es ist nicht normal, nichts mit ihm zu erleben. Denn Jesus lebt in uns. Und wenn er in uns lebt, dann ist es nicht normal, dass du vielleicht nichts oder nur sehr wenig erlebst. Denn überall, wo Jesus hinkam, lesen wir geschahen Zeichen und Wunder. Wo die Apostel waren, steht, dass ihr Dienst mit Zeichen und Wundern bestätigt wurde. Wo es über die Leute geht, die kann nicht mal mit Namen erwähnt werden in der Apostelgeschichte. Die Christen, die verstreut wurden nach der Verfolgung, hieß es, sie zogen in alle Richtungen und verkündigten das Reich Gottes. Ich möchte nochmal auf diesen Schwerpunkt kommen, den Gott uns als Gemeinde gegeben hat. Wir sollen uns mit seinem Wort beschäftigen. Das ist das, was wir mitgenommen haben in dieses Jahr. Dass wir uns mit seinem Wort beschäftigen, mit der Bibel beschäftigen. Wenn wir uns mit seinem Wort beschäftigen, dann soll es bitte auch in unser Leben hineinwirken. Lass es aktiv werden in deinem Leben. Es muss sichtbar werden in unserem Leben. Wenn du ein Kochbuch liest und nach einem Kochbuch kochst, dann kriegst du meistens das Ergebnis, was du in deinem Kochbuch auch liest. So, ja, meistens. Es gibt auch Leute, die kriegen nicht mal das hin. So, ne? Gibt's auch. So, ja, eine Prise Salz zu viel oder sowas ähnliches. Aber letzten Endes ist die Bibel eigentlich genauso wie so ein Rezeptbuch. Ja, du liest die Bibel, du siehst, was darin möglich ist und da steht drin, dass es möglich ist und dass Gott das durch dich tun will. Lass es Realität werden mit ihm zusammen. Wenn du deine Bibel nicht liest, weißt du auch nicht viel über deine Möglichkeiten. Du beraubst dich selbst. Wenn du das lebst, was du liest, brauchst du nicht viele Worte, um zu zeigen, dass Gott dein König ist. Brauchst du nicht. Corrie ten Boom, für mich eine wahre Glaubensheldin, ist eine Holländerin, die sehr viel bewirkt hat für das Reich Gottes und auch eine Zeit lang in einem KZ war und auch dort viel für Gott bewirkt hat. Das finde ich auch sehr interessant. Man muss sich nur mal ihre Biografie durchlesen, das ist heftig. Ist nichts für schwache Nerven, aber ist sehr gut. Sie hat mal gesagt, die Welt liest nicht die Bibel, sie liest dich und mich. So, das finde ich sehr gut. So, ne? Die Welt liest nicht die Bibel, sie liest dich und mich. In unserem Leben soll es sichtbar werden. Du bist ein Gesandter an Christi Stadt. Wie definierst du das? Was sollte geschehen in deinem Leben, damit du siehst, dass du ein Gesandter bist? Definiere es nicht selbst, sondern lass Gott es definieren. Und nun kommen wir zu den Zielen, womit ich angefangen habe. Wofür steht dein Jahr 2018? Ich möchte hier ein bisschen helfen, Unterstützung geben. So, ne? Also ich brauche das ja auch. So, ne? Ich möchte übrigens auch nochmal Werbung dafür machen. Es macht übrigens immer Sinn, sich Notizen für Predigten zu machen. So, ne? Mache ich auch, hilft, weil ich vergesse alles sonst. So, und wenn ich das alles vergesse, dann kann ich auch nicht mehr nachgucken. So, ne? Deswegen schreibe ich das auf und versuche das irgendwie zu verinnerlichen. Ist nur ein kleiner Tipp am Rande. Nimm dir zu Hause Zettel und Stift und schreibe dir auf, dieses Jahr ist ein Jahr, in dem ich... Leg das in deine Bibel und bete darüber. Mach dir Gedanken darüber. Wo gilt es, rauszutreten aus deiner Komfortzone? Ich möchte uns als Gemeinde auch ermutigen, einen Gedanken zu sehen, wenn wir überlegen, okay, ja, Herne hat
ist, soweit ich weiß, 140.000 Einwohner, ist das richtig? 138, okay. Na gut, dann habe ich aufgerundet. So, okay, hat 140.000 Einwohner, okay. So, ne? Und jetzt kriegt, ne? Jeder Mathe-Freak unter uns kriegt jetzt feuchte Augen, wenn ich mache eine Rechnung. Okay, wenn jeder aus der Gemeinde, in unserer Gemeinde, wo wir jetzt, heute sind wir ungefähr 40 Leute, so ungefähr, wenn jeder aus der Gemeinde sich in einem Jahr nur in eine Person investiert, wir gehen jetzt mal von einer 100%igen Erfolgsquote aus. Ja? So, pass mal auf, das ist ziemlich interessant. So, wir sind heute ca. 40 Leute und wenn sich jeder in eine Person investiert und diese Person bekehrt sich am Ende des Jahres, jawohl, das wollen wir ja sehen, dass Menschen sich bekehren, dann wären wir Ende des Jahres bei einer 100%igen Erfolgsquote bei 80 Leuten. So, verdoppelt. Wenn wir in Jahr 2 wären, würde es von 80 zu 160 gehen, in Jahr 3 von 160 zu 320 und in Jahr 4 von 320 zu 640. Das ist eine ganz einfache Gleichung. Und was bedeutet das? Investiere dich nur in eine Person. So, hört sich jetzt sehr einfach an. Wir denken immer so groß an, wie sollen wir denn alle Menschen erreichen, die auf diesem Planeten sind? Wie soll ich mit meiner Kraft umgehen und so weiter? Und ich investiere mich in 70 Personen und davon kommt vielleicht keiner und so weiter. Hey, probier das doch einfach mal, wenn du sagst, okay, wie kann ich vielleicht meine Kraft einsetzen, die ich von Gott bekommen habe, um einen Unterschied in meiner Gesellschaft zu machen, dich in eine einzige Person zu investieren und das ganze Jahr hinüber. Wie gesagt, würden wir jetzt von einer 100%igen Erfolgsquote ausgehen, ja, das ist jetzt wirklich nur Mathe-Spinnerei. Ja, wirklich, weil 100%ige Erfolgsquote gibt es auch in diesem Fall nicht. Das tut mir leid. Aber dann wären wir in 4 Jahren bei 640 Leuten. Wir würden nämlich 600 Leute zu Jesus führen. Hammer. Cool. Aber gut, das ist nur mal so eine Rechnung. Es soll aber auch eine Motivation sein. Wie viel Glauben braucht es, hatte ich am Anfang gefragt. Ne? Was bedeutet es schon, aus deiner Komfortzone auszubrechen? Der Gedanke ist doch eigentlich cool. Nun, bekehrt sich nicht jeder. Das ist auch so. Und ich gebe dir noch eine Statistik. Ne? Die Mathe-Freaks kommen heute echt auf ihre Kosten. Ich war kein Mathe-Freak im Übrigen, aber diese Zahlen finde ich auch witzig. Und zwar heißt es, dass, ich wusste nicht mehr genau die Prozentzahl, dass wenn unsere Gemeinde ein erfolgreiches Wachstum hätte, für ein Jahr gesehen, müssten nur 7 Leute dazukommen. Dann wäre das erfolgreich für unsere Größe. So, wenn man jetzt von dieser Gesamtstatistik ausgeht, ne? Ich bin auf 17,5% gekommen, aber ich gebe keine Garantie drauf, weil ich bin echt schlecht in Zahlen und so. Ne? Aber okay, wenn das heißt, ein Zuwachs von 17,5% ist schon ein Erfolg in unserer Gesellschaft. Nimmt das ein bisschen Stress raus?
Aber es können auch 100 am Tag
sein. Ja, das kann auch passieren, ja. Ja, das ist es nämlich, weil diese Zahlen sind natürlich nicht in Stein gemeißelt, weil Gott kann natürlich unsere Grenzen sprengen. Das ist mal davon mal ganz ab. Okay. Ich möchte dich ermutigen, dass du dir starke Glaubensziele setzt, wenn du sagst, das ist ein Jahr, in dem ich, und wenn dieses starke Glaubensziel schon ist, in dem ich mich in Person XY investiere, super, mach das. Ja? Ich möchte euch ein kleines Prinzip mitgeben, so, weißt, das ist jetzt ein bisschen theoretisch gegen Ende, aber lasst euch deswegen nicht, es soll euch nur helfen, eure Ziele zu setzen. Es gibt ein Prinzip in der Wirtschaft, wie man sich Ziele setzt. Und das setzt sich aus 5 Buchstaben zusammen und am Ende kommt das Wort SMART raus. Es ist SMART-Prinzip und SMART heißt so viel wie klug, schlau, clever und so. Ne? Das ist schon mal sehr gut. Und geben in der Wirtschaft, geben sie so eine Richtung vor, wie man Ziele definiert, damit man am Ende sagt, okay, das ist ein Ziel, wo man nicht am Ende Frust hat oder so, ja? So, und zwar, wenn man jetzt diese Worte zusammensetzt, dann ist das erste Wort spezifisch. Also das Ziel sollte so klar wie möglich formuliert sein. Wenn du dein Ziel aufschreibst, formuliere so klar wie möglich. Es sollte messbar sein, dafür steht das M. Woran kann man messen, ob sich das Ziel erfüllt hat? Wenn das Ziel ist, Herne soll errettet werden, dann würde das bedeuten, dass die ganze Stadt sich bekehrt hat. Da könnte das Frustpotenzial dann doch ein bisschen sein, wenn es dein persönliches Ziel ist. So, ne? Es ist so, es ist nicht wirklich messbar. Aber was ist für dich messbar in diesem Bereich?
Genauso, wenn du spezifisch formulierst und sagst, ja gut, Herr, es soll errettet werden, das ist vielleicht nicht spezifisch genug. Sag, hey, wäre cool, wenn so und so viele Menschen sich bekehren. Und Gott kann es immer noch toppen. Ansprechend, dafür steht das A. Ist das Ziel attraktiv, ist die Frage. Ja? In diesem Fall ist es ein Ziel, was für dich so attraktiv ist, dass du sagst, ich investiere meine Zeit darin, mich daran ranzuklammern und dahinterher zu sein. Das R steht für realistisch. Ist das Ziel realistisch? So, ja? Das muss man uns mal selbst die Frage stellen. So, ne? Und hier immer wieder setzen wir in Klammern dahinter, aber Gott kann. Ja, Gott kann unsere Grenzen sprengen und sowas. Aber realistisch kommen wir wieder zum Thema, ganz Herne soll errettet werden in einem Jahr. Ja, kann passieren, aber ist das realistisch? Ja, so, das ist die Frage. Kann passieren, weil Gott kann, aber ist es realistisch? Ist es messbar und so weiter? Und das T steht für terminiert. Und das ist der einzige Punkt, wo man sagen kann, okay, wenn man das aus der Wirtschaft jetzt mal einfach übernehmen würde, das werden wir nicht eins zu eins übernehmen, denn die Zeit steht in Gottes Händen. Und die Zeitpunkte setzt Gott fest. Aber wir können sagen, Gott, ich bitte dich, dass in diesem Jahr das und das passiert. Das können wir schon machen. Okay, Fakt ist, du brauchst Ziele im Glauben, damit dein Glaube lebendig bleibt. Ziele sind oftmals von Gott inspiriert. Wenn du beispielsweise Sünde in deinem Leben hast, dann wäre es doch ein gutes Ziel, diese loszuwerden in diesem Jahr. Davon frei zu kommen. Das ist nur ein Beispiel. Oder. Du weißt, was in deinem Leben los ist. Nimm dir einen Zettel und Stift, schreib dir ein Ziel auf und sag, okay, Gott, das will ich sehen mit dir. Das will ich erleben mit dir. Geh Ziele mit Gott an. Wo willst du Veränderung sehen? Ich möchte dich ermutigen, Sachen auszuprobieren im Glauben, die du vielleicht noch nie zuvor getan hast. Sei mutig und stark und erlebe, wie Gott sich zu diesem Mut stellt. Lerne, was es heißt, abhängig zu sein von ihm, abhängig zu sein von seiner Liebe, abhängig von seiner Leitung zu sein. Lass dich von nichts zurückhalten. Sei verwurzelt in seinem Wort und lerne, was es heißt, Jesus auf dieser Welt zu repräsentieren. Es ist normal, wenn Zeichen und Wunder in der Umgebung der Christen passieren. Es ist normal, wenn sich Menschen bekehren. Es ist normal, wenn wir Taufen haben. Wir müssen ein neues Verständnis haben davon, was normal ist und was nicht normal ist. Abschließend möchte ich dir Mut machen. Und zwar, ich persönlich habe manchmal den Gedanken, dass es ja typisch ist, dass gerade bei mir nichts passiert. Kennt ihr diesen Gedanken? Ich bete glaubensstark und nichts passiert. Typisch ich. Eben nicht. Lass dich nicht von solchen Lügen beeinflussen in deinem Leben. Ich könnte jetzt noch so lange drüber weitersprechen, aber ich beende das hier und möchte dir wirklich nur Mut machen. Vertraue neu auf die Kraft Gottes in deinem Leben und lass nicht zu, dass dieses Jahr ein Jahr wird wie jedes andere, sondern dass es ein Jahr wird, wo du in Durchbrüchen lebst und wo du mehr von ihm siehst und wo du mehr von ihm erwarten darfst und wo du mehr von seinem Wirken sehen darf. Okay? Ich glaube daran, dass wir als Gemeinde ein glaubensstarkes Jahr erleben werden und können, wenn wir uns darauf einlassen, was er uns sagt. Okay. Steht doch mal bitte zusammen auf nochmal, dann möchte ich nochmal beten.